Ja, hi. Krass, dass dieser Raum so voll ist. Gibt gute Konkurrenz. Aber ja, freut mich sehr, dass ihr da seid und ich wollte ein bisschen was über die Euro-Box erzählen oder die Euro-Norm-Box oder Euro-Stapelbehälter oder wie auch immer. Es geht um diese Kisten. Die sind aus Plastik, kennt der ein oder andere vielleicht. Die sind mehr oder weniger stabil. Es gibt die von zahlreichen Herstellern. Die Preise sind halbwegs überschaubar. Und es sind, die gibt es in einheitlichen Grundmaßen. Und das sind Teilgrößen von Europaletten. Eine Europalette ist 120 mal 80 Zentimeter. Und die gibt es dann zum Beispiel in 60 mal 40 oder die Hälfte davon oder das Doppelte. Und die haben genau wie die Europalette auch ein Seitenverhältnis von 2 zu 3. Und meistens werden halt eben die Kisten, die 60 mal 40 sind, also das ist eine Viertelpalette, oder 40 mal 30 verwendet. Ach so, und die sind stapelbar. Aber warum mache ich diesen Vortrag? Ich mache den Vortrag, weil manche von euch immer noch so unterwegs sind und ich sehe da Optimierungspotenzial. Aber ja, also offensichtlich kann man in Kisten kann man Dinge kann man Dinge lagern. Aber man kann die Kisten auch benutzen, so als provisorisches Konstruktionsmaterial. Hier ist ein Aufsteller in der Tankstelle, ist gleichzeitig dann auch quasi Warenauslage. Es gibt es auch weniger provisorisch. Hier zum Beispiel bei der Republika, da haben die Sitzgelegenheiten daraus gebaut. Und hier, man kann mit Euroboxen auch Kunst und Schönheit schaffen. Das ist eine Kunstinstallation auch bei der Republika, hinten hinter der Bühne. Shoutout an den Künstler oder die Künstlerin, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber total geil, wurde irgendwie in verschiedenen Farben so angeleuchtet, sah mega cool aus. Ich habe es auch nur auf Fotos vorbeiscrollen sehen, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, echt. Und vorne links sieht man übrigens auch ein Vortragspult, auch aus Euroboxen gebaut. Sieht man immer mal wieder. Ja, und Euroboxen werden auch in der professionellen Lagerverwaltung verwendet. Und hier sieht man die an Fahrrädern ist auch irgendwie sehr weit verbreitet. Dieser Use Case hat sich irgendwie auch international etabliert, wo es sonst irgendwie nicht so viel Euroboxen gibt. Aber auf Fahrrädern irgendwie findet man das immer wieder. Man sieht das auch irgendwie so im Obst- und Gemüsehandel oder in Bäckereien. Da haben die dann so Lüftungsschlitze. Auch in Supermärkten dementsprechend findet man das. Ja, und mir ist irgendwann aufgefallen, es gibt zahlreiche Unterschiede zwischen den bei den Herstellern und Modellen. Und es gibt zum Beispiel Unterschiede bei der Position und auch bei der Art der Griffe. Die Höhe ist irgendwie nicht einheitlich. Die Art des Bodens ist auch nicht einheitlich. Und auch irgendwie diese Verstrebungen an der Seite sind irgendwie mal da, mal nicht, mal sehr viel, mal sehr wenig. Dann gibt es irgendwie so verschiedene Aufnahmepunkte und die sind auch manchmal da und manchmal nicht. Dann diese Höhe des Bodenabsatzes, da kommen wir später noch zu, ist auch irgendwie unterschiedlich. Und dann auch so Sachen wie Aufnahmen für Deckel. Also hier rechts bei den beiden sieht man zum Beispiel oben so Schlitze drin. Da kann man zum Beispiel Deckel festmachen oder anderes Zubehör. Bei der Kiste links sieht man das nicht. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt denn die Eurobox? Was ist denn das? So, wer definiert das? Dann habe ich bei Wikipedia geguckt, ich habe irgendwie nicht wirklich was gefunden. Ich habe auch mal so ein paar Hersteller angeschrieben, aber da kam auch keine gute Antwort bei rum. Und ja, wir können aber nicht über die Eurobox reden, ohne erst über die Europalette zu reden. Und deshalb gehen wir ein paar Jahre zurück, und zwar ins alte Ägypten, etwa 1900 vor Christus. Und diese Malerei zeigt so einen Holzschlitten. Da kann man jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Und das ist ein Vorreiter der Palette, könnte man sagen. Die wird jetzt hier von mehreren Personen gezogen. Und ja, also gibt schon sehr lange Paletten. Auch wenn das eher so ein Holzschlitten ist, aber das ist nicht so weit voneinander entfernt. Das sehen wir nämlich 1900 nach Christus. Da war der Erste Weltkrieg. Und man wollte mehr Arbeitskräfte, aber die Arbeitskräfte waren alle an der Front, das waren nämlich üblicherweise irgendwie Männer, zumindest in solchen Fabriken. Und deshalb hat man dann die Frauen in die Fabriken geschickt. Und da kamen dann auch mechanische Hubwägen für Paletten auf. Und die halfen Frauen bei den Männerjobs. Das heißt, wir haben es jetzt den Frauen zu verdanken, dass man sich nicht mehr den Rücken kaputt heben muss. Das hat auch nach Kriegsende dazu beigetragen, dass es dann Frauenwahlrechte gab. Und bis heute sind diese Hubwägen kaum verändert. Kennt man auch als Ameisen. Und das hier ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Das Bild ist, glaube ich, aus Amerika. Hier ist eins aus England, aus demselben Jahr. Prinzip auch dasselbe. Und hier gibt es noch ein... das wollte ich zeigen. Auch im selben Jahr kamen auch die ersten Versionen von Gabelstaplern auf. Hier sind die noch handgetrieben. Einige Jahre später gab es die dann auch hydraulisch und elektrisch. Das sah dann so aus. Und mit den Gabelstaplern konnte man die Höhe besser ausnutzen. Das heißt, man musste die Sachen nicht mehr alle nebeneinander stellen, sondern konnte die eben auch übereinander stapeln. Und mit den Gabelstaplern kam eben und mit den Hubwägen kamen halt dann auch diese Paletten. Und die Paletten als Teil dieses Gesamtpakets quasi waren aber noch kein Standard, sondern es gab immer noch unterschiedliche Größen, sowohl was die Paletten angeht, als auch was das quasi Ladegut auf den Paletten angeht. Und da musste immer sehr viel Tetris gespielt werden. Ich meine, guckt euch mal an, wie viele Leute hier arbeiten. Das wäre heute wahrscheinlich der Job von einer Person. Und durch die Hubwägen, die Gabelstapler und quasi auch die, ich sag mal, notwendige Effizienz der Logistik im Zweiten Weltkrieg wurden die Paletten immer mehr üblich. Aber wenn die Paletten genutzt wurden, dann oft nur innerhalb eines Betriebs und wurden nicht übergeben an, an quasi das nächste Unternehmen, was das dann weiter befördert oder entgegennimmt. Und ja, früher hat man zum Beispiel Fässer verwendet. In verschiedensten Größen, weil die stehen stabil, die lassen sich aber auch leicht rollen und dann eben ganz gut transportieren. Oder eben einfach Kisten. Und es wurde aber damals immer noch super viel per Hand verladen. Das hier ist jetzt ein Güterzug mit Bier und jeder Karton wird da mehrfach einzeln angefasst. Das dauert Stunden, einen so einen Waggon da irgendwie leer zu räumen. Erfordert auch viel Arbeitskraft. Und ihr wisst alle, wie so ein Karton aussieht, wenn der irgendwie am Ende der Reise ankommt. Und das ist nicht so gut, das hat man dann auch gemerkt, dass das irgendwie besser wäre, wenn man die Sachen nicht so viel anfassen muss und das vor allem auch nicht so lange dauert. Und nach Kriegsende wurde dann die Wirtschaftskommission für Europa, die UNECE, gegründet. Und die haben dann internationale Wirtschafts- und Zollabkommen beschlossen. Und das hat dann natürlich wieder die Logistik insbesondere international befördert. Aber es gab immer noch keine standardisierte Nutzung von Paletten und ja, diverse Palettenformate haben da existiert. Es gab auch irgendwie dann Probleme bei den Übergaben von einem Betrieb in den nächsten und gab dann insbesondere auch an den Ländergrenzen da großes Chaos. Und dann haben sie das ECE Transportkomitee, quasi eine Untergruppe davon, die haben 1958 den Mitgliedstaaten die Gründung eines Palettenpools für Paletten 80x120 für ihre Eisenbahnen empfohlen. Und dabei sollten auch die Speditionen und deren Kunden berücksichtigt werden. Und dann haben sie 1960 hat der Internationale Eisenbahnverband UIC das Merkblatt 435-2 veröffentlicht. Das hieß Gütenormen für eine europäische Vierweg-Flachpalette aus Holz mit den Abmessungen 800 x 1200 mm. Und das ist quasi, hat den Grundstein der Europalette gelegt. Das war aber nur das Format, also nur die Größe davon, die einheitlich ist. Und die haben dann im selben Jahr noch, hat das Transportkomitee das Europäische Abkommen über die Zollbehandlung von Paletten, die im internationalen Verkehr verwendet werden, abgeschlossen oder genehmigt. Und dadurch gab es dann weniger Chaos an Grenzen. Und ein Jahr später haben dann die Eisenbahnen von Deutschland, Österreich und der Schweiz Vereinbarungen getroffen über den Austausch von Paletten, basierend auf diesem, Spezifikationsdokument von der internationalen vom Internationalen Eisenbahnverband. Und kurz darauf sind dann viele Eisenbahnen gefolgt und seitdem sieht Logistik ungefähr so aus und die Palette ist Basis eines einzigen Pakets, wird als Ganzes bewegt und quasi von der Fabrik, wo es hergestellt wird, bis zum Endkunden, werden nicht mehr diese einzelnen Kartons alle angefasst, sondern diese ganze Palette, und die Palette wird auch nicht ausgetauscht. Und bei der Anlieferung tauscht man einfach die beladene Palette gegen eine leere Palette, die geht dann zurück. Und das ist quasi dieser Palettenpool, das funktioniert eben auch international mit den ganzen teilnehmenden Ländern. Und genau, es gibt natürlich noch so Einzelheiten mit, wenn jetzt irgendwie wo zu viel oder zu wenig sind, dann werden die noch extra befördert. Aber das hat eben quasi den Grundstein gelegt, wie das heutzutage funktioniert. Aber es gab nach dem Zweiten Weltkrieg noch einen anderen Durchbruch in der Geschichte der Menschheit. Und zwar, Plastik. Es gab natürlich schon vorher schon Plastik, also es gab auch so Hartgummi oder Bakelit. Aber in den 40ern und 50ern gab es eine Industrialisierung von heute viel verbreiteten Kunststoffen. Also sowas wie Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, Polyvinyl, oft auch nur Vinyl genannt. Und damals gab es einen Schweizer Unternehmer namens Georg Utz, und der hat in den 60ern kleinere Kunststoffteile schon produziert, und irgendwann ist das dann größer geworden, und 1963 hat die Georg Utz AG die Buttenfeld 3000 gekauft. Das ist eine große Spritzgussmaschine, das war jetzt schon die dritte Maschine von denen, aber ich glaube die größte dieser Art. Und diese Georg Utz AG, die hat dann 63, also ich schätze mal mit, seit sie diese Maschine hatten, haben sie Waschwannen produziert, und 1965 haben sie den RAKO eingeführt, das steht für Rahmenkonstruktion, und das ist vermutlich die Geburt der Eurobox. Rahmenkonstruktion bezieht sich auf quasi die stabilen Streben an den Außenseiten, die dann durch halt dünne Plastikwände quasi eine Kiste bilden. Und auf dem Foto sieht man jetzt verschiedene Produkte. Unten rechts auch quasi das, was man heute als Eurobox kennt. Und ich konnte zumindest keine früheren Belege finden für irgendwas, was aussieht wie eine Eurobox. Und ich habe wirklich verdammt viele Bildarchive durchsucht von verschiedenen Ländern und Patente durchkämmt und historische Zeitschriften durchsucht und Werbung und so, und sehr viel Arbeit reingesteckt, und das war das Früheste, was ich finden konnte. Also gehe ich davon aus, dass das quasi die Geburtsstunde der Eurobox war. So sah die Produktion aus. Das ist hier links hinter der, man sieht links quasi diese Spritzgussmaschine, beziehungsweise die eigentliche Maschine ist hinter der Schiebetür, und vorne links sieht man schon einen Stapel von recht flachen Euroboxen. Für diese RAKO-Box selber habe ich kein Patent gefunden, aber ein Patent von Georg Utz selbst ein paar Jahre später hat gesagt, dass, also in dem Patent steht drin, dass solche Behälter in mannigfaltigen Ausführungsformen bekannt sind, weshalb es wahrscheinlich auch kein Patent dafür gab. Vielleicht gab es auch schon ähnliche Kisten, aber ich habe jedenfalls für diese mannigfaltigen Ausführungsformen keine gefunden, die aussah wie so eine Eurobox. Wie funktioniert das Ganze? Das Plastik kommt normalerweise als Granulat und wird dann in der Maschine geschmolzen. Und das wird dann mit hohem Druck in die Form eingespritzt, deshalb nennt sich das auch Spritzguss. Und die Form besteht mehr oder weniger aus zwei Blöcken. Das ist ein Negativ, und man hat halt eine Außenseite und eine Innenseite. Die werden zusammengepresst, oder da bleibt quasi der Spalt drin, der später die Eurobox wird. Und dann wird das einfach da reingedruckt, flüssig, geschmolzen, und härtet dann aus. Und ja, hier ist halt eine stark vereinfachte Darstellung. Für Euroboxen braucht man wahrscheinlich auch eher Teile von vier Seiten, aber könnt euch das ja wahrscheinlich dann vorstellen, wie das ungefähr funktioniert. Das hier ist ein Bild von 1970, paar Jahre später. Da sieht man im Vordergrund auch Euroboxen, rechts im Hintergrund sieht man die auch gestapelt. Das sind aber vermutlich keine RAKO-Behälter, also dann tatsächlich schon von einem anderen Hersteller. Weil hier ist ein etwas anderer Boden und irgendwie offene Griffe, und Ja, die ursprünglichen Raku-Behälter, ja, sahen halt nicht so aus. Deshalb wahrscheinlich da schon Eurobox von einem anderen Hersteller. Ich habe noch dieses Patent gefunden von 1971. Das zeigt Euroboxen. Und unten links sieht man quasi eine Eurobox mit einem Fenster an der Seite zum Hochschieben. Und rechts sieht man eine Klappe zum Öffnen. Man sieht rechts auch oben schon diese auch heute noch viel zu findenden Aufnahmen für den Deckel oben im Rand. Und es gab auch noch weitere Patente für Scharnierdeckel, für Klappkisten, für diverse Einsätze, für Kühlboxen, für Belüftungsgitter und so weiter. Gab es alles schon, ich glaube, in den frühen 70ern. Also eben schon damals quasi eine recht große Varianz an diesen Euroboxen. Ja, und das hier ist jetzt auch wieder von derselben Firma. Verschiedene Euroboxen. Da sieht man auch schon, es gab da schon direkt verschiedene Grundmaße, verschiedene Höhen, Deckel mit Scharnieren, geschlossene Griffe, offene Griffe, dann unterschiedliche Öffnungen in den Wänden, irgendwie für Belüftung und für, keine Ahnung, damit das, weiß ich nicht, vielleicht zum Reingucken oder so. Ja, genau, das heißt, wir wissen jetzt, seit wann es diese Euro-Behälter gibt, Euro-Norm-Behälter. Ja, und das Ding nennt sich Euronorm-Behälter, es muss also eine Euronorm geben. Und dann habe ich angefangen, Euronormen zu durchsuchen. Das macht viel Spaß für manche Leute. Und Normen sind übrigens verdammt teuer. Also sie wollen für jedes PDF echt sehr viel Geld haben. Ich wollte jedenfalls die Herkunft und die Geschichte dieser Eurobox zu erforschen und habe am Ende wirklich zahlreiche Euronormen, dann ISO-Normen, dann DIN-Normen, Patentschriften, Markenregister, alte Zeitschriften, Fotoarchive und so weiter durchsucht, um da irgendwie ja, schlau draus zu werden. Und ja, fangen wir mal an. Seit 1975, also 15 Jahre nach der Europalette und 10 Jahre nach der Eurobox, seitdem gibt es die ISO 3394 und die definiert so ein Grid-System für Paletten. Und darunter ist auch das Standardmodul 60x40 für Europaletten mit weiteren Submodulen und wir alle lieben Submodule. Ja, und dann habe ich weitergesucht und habe natürlich noch viele weitere Normen gefunden. Hier ist eine anschauliche Übersicht. Und diese Normen, das ist wirklich ist nur ein kleiner Ausschnitt. Das sind jetzt alles Normen, die so grob mit diesem 60x40 Format und irgendwie so Kisten zu tun haben. Und genau, ist, ganz unten ist quasi die Europalette von 1960 und links darüber ist die gerade erwähnte ISO 3394. Dann ist rechts die ISO 3376 von 1983. Das ist quasi eine Kopie davon. Und weil die irgendwie gleich sind, werden die immer beide referenziert. Also irgendwo, wo die ISO 3394 erwähnt wird, wird daneben steht dann immer, ja, oder halt die andere ISO. Weil es irgendwie eine Kopie ist, aber kostet beides halt natürlich Geld, wenn man beide PDFs haben will. Ne? So funktionieren Normen übrigens. Also Leute schreiben da was zusammen und dann wird das irgendwie kopiert in eine andere Norm und nochmal hin und her kopiert und dann wird aus der DIN-Norm eine ISO-Norm oder eine Euro-Norm oder eine was weiß ich was. Und jedes Mal ist das mehr oder weniger das Gleiche und es kostet aber jedes Mal wieder neu Geld. Also es ist irgendwie ein sehr komisches Konzept, aber ich glaube, man kann damit Geld verdienen. Jedenfalls, seit 1988 gibt es die VDA 4500, die ist links in der Mitte. VDA ist der Verband der Automobilindustrie. Das ist also kein nationales Normengremium, sondern einfach so ein ja, Industrieverband. Und die haben den KLT definiert, das ist, ne, steht für Kleinladungsträger. Und der ist ziemlich durchspezifiziert. Der ist ähnlich wie eine Eurobox, ist aber nicht ganz dasselbe. Wir kommen nachher noch dazu. Irgendwann wurde dann diese VDA-Norm in eine DIN-Norm kopiert. Dann wurde aus dieser DIN-Norm eine Euro-Norm. Dann gab es ein Update von der VDA-Norm. Das hat dann diese DIN-Norm und diese Euro-Norm referenziert, die aber eigentlich ja aus der VDA-Norm entstanden sind. Dann hat sich die VDA-Norm weiterentwickelt und diese DIN-Norm und diese Euro-Norm wurden aber nicht aktualisiert. Und jetzt gibt es so zweimal so einen toten Fork von dieser VDA-Norm. Und also diese VDA-Norm wird regelmäßig erneuert und die haben auch 2016 haben sie dann nochmal diese VDA-Norm in die ISO-Norm 197.09 geforkt. Aber auch das ist so nach meiner Recherche ein totes Pferd, weil alle Hersteller bauen diese KLT-Boxen nach dem VDA-Standard, weil die machen ja die Vorgaben für die Automobilindustrie, also benutzen die das. Und diese ISO-Norm ist einfach nur ein PDF, was Geld kostet, aber ich glaube, niemand benutzt das. Ich habe jedenfalls danach gegoogelt und kein Hersteller gibt das irgendwo an. Ja, rechts oben schwebt noch irgendwie so eine DIN-Norm von 1994, die referenziert irgendwie keine dieser anderen Normen, die basiert aber auch auf diesem 60x40-Ding, ohne diese beiden ISO-Normen zu referenzieren. Und die hat den sogenannten Fleischkasten ins Leben gerufen. Und der ist auffällig durch seine knallrote Farbe und so rechteckige Lüftungsöffnungen. Und den könnte man tatsächlich als so eine Eurobox-Variante bezeichnen, ist aber zu spezifisch eigentlich, um zu sagen, das ist so der Euronorm-Standard, weil es ist halt wirklich, muss genau dieses Ding sein mit diesen Lüftungsschlitzen und muss rot sein. Und dann, ja, es gibt noch eine veraltete, also als Fazit kann man quasi sagen, es gibt eine veraltete Euronorm für diese KLT-Behälter, das ist die oben links, aber die benutzt niemand und es gibt vor allem, es gibt einfach keine Euronorm für die Euronorm-Box. Was soll das? Ich habe da keine Antwort drauf gefunden. Die beste Erklärung ist halt, dass man das so nennt, weil das passt halt auf die Euro-Palette, die Euro-Norm-Palette. Und deshalb werden die wahrscheinlich Euro-Boxen genannt. Ich habe auch recherchiert, dieser Name ist schon echt lange in Gebrauch. Ich weiß jetzt nicht seit wann, aber schon einige Jahre findet man auf jeden Fall auch in Patentschriften. Auch da ist das mal Euro-Box, mal Euro-Norm-Box, mal Euro-Behälter oder so. Also niemand weiß, wie das Ding heißt. Genau, kurz zur Erklärung. Das sind quasi diese Fleischkisten aus dieser DIN-Norm. Und es gibt die in verschiedenen Höhen. Die heißen dann E1, E2 oder E3. Anfangs hießen die noch anders. Diese E-Bezeichnung kam irgendwann durch eine Aktualisierung dieser DIN-Norm, das ist die, 2012 kam das, und es wurde nie erläutert, wofür dieses E steht. Also vielleicht haben die sich auch gedacht, ja, alle nennen das Eurobox, aber wir haben auch keinen Beweis dafür gefunden und haben nicht gedacht, dann nehmen wir das vielleicht einfach E. Ich weiß es nicht. Steht jedenfalls nicht dran im Changelog, warum das jetzt E heißt. Vorher hieß das FLC, das stand für Fleischladungsträger oder auf Englisch dann Food Load Carrier, das ist generischer. Wenn man bei Wikipedia guckt, da hat jemand neben E1, E2 und E3 auch E4 bis E6 eingefügt, allerdings ohne Quellennachweis. Und ich habe bis heute keine Quelle dafür gefunden. Also in dieser DIN-Norm gibt es das nicht. Ja, und das ist auch, also man könnte ja sagen, okay, vielleicht verwenden Leute das einfach als die Norm für die Euroboxen. Aber die Maße, die in dieser DIN-Norm stehen, passen auch nicht auf alle Euroboxen, die man so findet. Also ist das auch nicht, es ist nicht die Euronorm für die Euronormbox. Ich trinke kurz was. Genau, und es gibt neben den roten, die werden jetzt weniger verwendet, weil blau ist einfach cooler. Es gibt einen Standard davon, von GS1 Germany. Das sind, glaube ich, auch die, die diese Barcodes eingeführt haben, die man jetzt an Supermarktkassen überall verwendet. Und das ist ein etwas neuerer Standard, ist auch wieder jetzt quasi so ein Industrieverbandsding und halt kein nationales oder internationales Gremium. Und die haben etwas striktere Hygienestandards. Was bei denen ganz cool ist, da ist alles unten drin abgerundet. Das heißt, man kann das viel besser auswischen und es gibt keine Ecken, wo sich dann irgendwie die Krümel drin sammeln und so. Und das haben sie natürlich dann genommen, weil es halt für Lebensmittel ganz gut. Und die haben auch diese Lüftungsschlitze da drin. Das hier ist der erwähnte KLT nach der VDA-Norm. Das ist quasi der Tactical Rucksack unter den Plastikkisten. Der hat halt alles Mögliche an so, ja, an irgendwelchen Aufnahmen und sowas. Ist halt alles darauf ausgelegt, dass man das halt in so einer Lieferkette alles komplett automatisieren kann. Genau, und das ist dieses Ding. Die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Aber genau, es ist keine Eurobox, weil die haben zum Beispiel diesen Stapelrand auf der Innenseite oben drin. Das ist total geil, weil bei dieser Kiste weiß man dann, wie voll man die machen kann, wenn man oben eine andere Kiste draufstellt. Weil bei den Euroboxen hast du das nicht. Die machst du voll und dann merkst du irgendwie, ah, kacke, ich kann gar nichts mehr oben draufstellen, weil die ist zu voll. Ja. Genau, der Name, ja, keine Ahnung. Es gibt keine einheitliche Norm, deshalb gibt es auch keinen normierten Namen und jeder macht einfach irgendwas. Und also nicht nur der Name, sondern ja auch die Ausführung. Also jeder macht einfach irgendwas, jeder Hersteller baut irgendwie so grob so ein Ding und guckt vielleicht bei den anderen so, was ist das? Und wenn man Glück hat, passt das irgendwie mit anderen Herstellern zusammen. Meistens hat man Glück, aber es ist halt nicht irgendwo spezifiziert. Ja, das ist ein cooles Bild. Ich habe nichts dazu zu sagen. Ich fand es einfach cool. bisschen Euro-Kisten-Porn. Genau, es gibt Euroboxen in verschiedenen Farben. Es gibt sie nicht nur in Grau. Also wenn ihr Grau nicht so mögt, könnt ihr euch die in verschiedenen Farben holen. Es gibt auch manche Hersteller, die verkaufen so B-Ware, die sind dann günstiger. Und das machen sie, wenn sie das Granulat, also die Farbe austauschen. Und die Maschine braucht halt ein bisschen, bis die Farbe komplett einmal ausgetauscht ist. Und dann kriegt man so lustige Regenbogenverläufe. Also ich glaube immer nur zwei Farben, aber sieht irgendwie ganz cool aus. Und die kriegt man bei manchen Herstellern, die sind dann sogar noch günstiger. Nur hat man halt keine Garantie, dass das ein cooler Farbverlauf ist. Der kann halt auch total langweilig sein. Und es gibt sie auch transparent, weil es natürlich andere Kisten, zum Beispiel wie das, was wir ganz am Anfang gesehen haben, diese Ikea-Kisten oder irgendwas, die haben natürlich den Vorteil, dass man sieht, was drin ist. Und ja, auch dafür gibt es eine Lösung. Es gibt auch eben diese Schlitze, so für Belüftung, aber die kann man natürlich auch verwenden, um reinzugucken. Und es gibt wirklich wahnsinnig viele verschiedene Ausführungen von diesen Schlitzen. Und je nachdem, was man halt da drin hat, wenn das jetzt größere Teile sind, dann kann man halt das verwenden und sieht dann auch so ganz gut, was da drin ist. Was es auch gibt, es gibt Euroboxen mit offenen Wänden, haben wir ja eben gesehen, gibt es schon ein Patent seit den 70ern für. Sieht man hier rechts und links insbesondere am Rand. Und das wird jetzt von Blinky Parts zum Beispiel verwendet auf Veranstaltungen. Dann haben die halt quasi so ein Regal daraus gebaut. Weil das ist sonst nervig, wenn man jetzt unten dran muss. Man müsste alles runternehmen, um unten dran zu kommen. Aber man kann sie stapeln und trotzdem noch von der Seite reingreifen. Das ist eigentlich ganz cool. Und was sie auch hier haben, sind so Transportroller. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt sehr viel Zubehör für Euroboxen. Und Transportroller sind auch ganz cool auf jeden Fall. Ja, was mir auch aufgefallen ist, es gibt unterschiedliche Tiefen von dem Boden. Und das ist zum einen ein Problem, weil man dann ja auch nicht, also man könnte ja auch nicht sagen, ich lasse immer bei einer Eurobox oben so viel Platz quasi zum Vollmachen. Weil je nachdem, wenn man halt eine Box von einem anderen Hersteller hat, dann ist das einfach ein Zentimeter tiefer. Und das ist auch ein Problem, wenn man sich so ein Regal anschafft, wo die Kisten eingehängt werden, weil die hängen ja dann auf so Schienen, die quasi rechts auf diesem Rand hängen. Und dann muss man das Regal halt so designen, dass das mit allen möglichen Tiefen funktioniert, weil sonst kann es ja sein, dass die zu tief hängen und dann eben wieder die andere Kiste quasi im Weg ist. Ja, genau, aber es gibt wahnsinnig viele Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede bei den Griffen. Es gibt die halt offen, es gibt die geschlossen. Ich persönlich bin großer Fan von den geschlossenen Griffen, weil je nachdem, welche man sich holt, kann man die immer noch sehr gut tragen. Und es kann halt nichts rausfallen, es kann kein Staub rein und ist halt auch irgendwie so von außen wassergeschützt. Und die offenen Griffe haben eh das Problem, wenn man die Kiste voll gemacht hat, dann sind die halt super nervig zu tragen, weil man klemmt sich halt nur die Finger ein oder kommt nicht richtig da rein. Und die besten Griffe, die ich kenne, sind die hier, die sind von SSI Schäfer. Und die haben halt diese Fingermulden, dadurch kann man die ganz gut tragen und ultra geil, die haben unten unter dem eigentlichen Griff noch so eine Zugmulde, was total gut ist, weil wenn die Dinger irgendwie so im Regal stehen, dann kann man halt von unten mit den Fingern da rein und das so nach außen ziehen. Funktioniert mega gut. Dann gibt es noch Unterschiede bei den Böden. Manchmal gehen die Böden quasi bis ganz nach unten. Also links in der Kiste zum Beispiel, der Boden von der Kiste ist quasi wirklich ganz unten. Und rechts ist der da, wo auch dieser Stapelrand ist. Und noch eine Besonderheit zu diesen Böden. Die sind, also die Seitenwände sind oft schräg, eigentlich immer, weil die ja oben von dem Rand quasi den Rand unten, also wie soll ich das beschreiben? Man sieht das in diesem Patent hier ganz gut, wie der Boden halt, sorry, wie die Außenwand gerade ist, aber die Innenwand schräg ist. Das heißt, die Kisten haben unten drin eine kleinere Fläche als oben. Also macht nicht den Fehler und denkt euch, ich baue irgendwas in eine Eurobox oder ich gucke, was ich da reintun kann, dann messt ihr das oben aus und dann geht es nicht ganz rein. Ist doof. Es gibt halt auch welche, die, also bei denen, die man hier rechts sieht, wo der Boden nicht unten bis rein geht, da sind die fast ganz gerade, die sind meistens trotzdem ein bisschen bisschen schräg. Das hat mit dem Produktionsprozess zu tun, weil diese Kiste härtet ja quasi aus in dieser Maschine und dann muss das von dieser Maschine ja noch weggezogen werden. Und wenn der Rand komplett gerade wäre, dann würde das sehr viel Reibung erzeugen und deshalb, so habe ich das verstanden, macht man die halt leicht schräg, damit sie ja quasi besser runtergehen kann. Noch ein kleiner Hinweis, so stapelt man keine Eurobox. Genau. Ja, es gibt noch wahnsinnig viel, was ich dazu erzählen könnte. Zum Beispiel, es gibt so Klappdeckel, habe ich mal ausprobiert. Ich habe die für mich irgendwann gemerkt, ich finde die ultra nervig, weil oft, dann klappt man das irgendwie auf und dann hängt der noch so da dran und man will es irgendwo an die Wand, steht es gerade an der Wand und dann fällt der Deckel immer zu und die ganz normalen Deckel, die einfach oben aufliegen, funktionieren für mich zumindest genauso gut, weil die kann man halt auch aufklappen. Und wenn das an der Wand steht, dann klappt das halt gegen die Wand oder man legt es einfach kurz auf Seite. Und für mich hat sich da rausgestellt, es funktioniert viel besser. Und diese Klappdeckel nerven mich. Es gibt auch Unterschiede bei den verschiedenen Herstellern, so wie stabil die gebaut sind. Das äußert sich dann oft auch im Preis. Zum Beispiel sind die Kisten von Up in die Box ziemlich dünn gebaut. Und wenn man da schwere Sachen reintut, dann merkt man das schon, dass die so ein bisschen auseinanderwabern. Die Auerboxen sind ganz okay. Von denen, die ich bisher so in der Hand hatte, fand ich die auch wieder von SSI Schäfer eigentlich ganz cool, weil die wirken ziemlich robust. Es gibt die dann auch eben mit verstärkten Böden. Also sieht man hier so ein bisschen unten, der hat da so ein Muster drin. Und da gibt es dann tausende Varianten wieder mit Wabenmustern, mit geraden Dingern und wie hoch das ist und so. Genau. Ja, es gibt Klappgriffe für Kisten, die dann, wenn sie flach anliegen, dann halten sie quasi auch dieses Maß ein. Aber man kann die halt so ausklappen und dann kann man die daran tragen. Ich hatte bisher nur die von Auer in der Hand und da war mir das wieder ein bisschen zu lapprig, aber vielleicht ist das bei anderen Herstellern besser. Ich finde aber einfach die, also das ist jetzt alles meine persönliche Meinung, ich finde diese Griffe funktionieren für mich am besten, die sind stabil und funktioniert gut, kann man sehr gut tragen. Ja, es gibt auch Fahrradanhänger und Fahrradanhänger sind oft auf ein oder zwei Getränkekisten ausgelegt und eine Getränkekiste ist auch quasi wieder dieses Format von Teilen von Europaletten und zwei Getränkekisten sind so groß wie eine 60x40 Eurobox und dementsprechend kriegt man entweder eine kleine oder eine große Eurobox, meistens in so Fahrradanhänger oder eben auch in so quasi beim Lastenrad in den Ladungsbereich rein und das ist ganz cool. Es gibt zahlreiche Regale. Man denkt immer so, boah, diese sogenannten Schwerlastregale, die man im Baumarkt kriegt, die, ich weiß nicht, warum die so heißen, die sind absolut lapprig, aber die kosten halt nicht so viel und dann denkt man sich, boah, geil, das passt bestimmt und dann kauft man sich die und dann stellt man fest, ja, die haben auch so ein Außenmaß von irgendwie 60 oder 40 Zentimetern und es passt nicht rein. Oder es passt dann quasi am Rand nicht, weil die, die Metallstreben davon so rausgucken. Ich habe ein Euro, sorry, ein ja, sogenanntes Schwerlastregal gefunden. Ich glaube, von einer Eigenmarke von Bauhaus. Da hat es gepasst. Da muss man allerdings auch beachten, man muss dann, wenn man jetzt so drei Kisten zum Beispiel nebeneinander hat in so einem Regal, man muss immer dann die in der Mitte zuerst rausziehen, weil die rechts sind halt so am Rand. Ja, es gibt aber mehr Regale von diesem Hersteller. Also nicht alle Bauhaus-Eigenmarken-Regale funktionieren mit Euroboxen. Müsst ihr vor Ort ausprobieren. Ja, irgendwie ist das so ein Ding, dass diese Euroboxen sich so im Campingbereich sehr durchgesetzt haben. Deshalb gibt es wahnsinnig viel Zubehör. Und die Leute wissen alle, ey, wer sich einen Campervan kauft, der muss wohl genug, also zu viel Geld haben. Und dann kosten diese Regale und was es da sonst so gibt, auch immer ein Schweinegeld. Es gibt da auch irgendwie dann so Campingtoiletten in der Eurobox. Vom selben Hersteller gibt es auch ein Waschbecken. Da muss man dann gucken, dass man das im Dunkeln nicht verwechselt. Ja, es gibt natürlich auch so Industrieregale, die richtig gut funktionieren mit so Euroboxen. Die haben aber dann halt auch Industriepreise. Ja, und was man natürlich machen kann, ist einfach Eigenbau. Sich einfach selber so ein Regal bauen. Ich glaube, irgendwo... Nee. Hatte ich das? Ah, ja, hier oben links sieht man so ein bisschen und unten links und oben links sieht man so ein bisschen, ist quasi so ein Eigenbauregal. Kann man relativ easy zusammenbasteln, einfach so ein paar Schienen. Kostet dann auch nicht so viel. Ja. Und ach so, was, hoppala, was es auch noch gibt, sind ESD-Boxen, die halt für Elektronikartikel speziell designt sind. Wird dann auch immer explizit so verkauft, dass die halt irgendwie ESD-safe sind. Ja, damit bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuhören und bedanke mich vor allem auch bei der Firma Utz. Die haben mir einen Haufen Fotos geschickt und genau, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit, kann ich euch noch zwei Fotos zeigen. Das hier ist quasi eine Zeichnung. Ich glaube, da werden gerade die Werkzeuge hergestellt, um Euroboxen, also um diese Rako-Box produzieren zu können. Weil das sind halt riesige Metallklötze quasi, die sehr genau halt angepasst werden müssen und die dann auch so Schlitze brauchen, um da bewegende Teile drin zu haben und um da, da muss irgendwo, wenn da Plastik reingeht, muss auch irgendwo Luft rausgehen und gar nicht so einfach. Und hier haben sie quasi die Dinger gebaut. Und das ist ja so eine leeren Bohrmaschine quasi, wahrscheinlich so ein Vorgänger von heutigen CNC-Fräsen, womit da diese Metallklötze gebaut wurden. Also die Werkzeuge, um später die ja, diese Rako-Behälter zu produzieren. Und ja, ich hätte noch tausende mehr Sachen, die ich in den Vortrag hätte reintun können. Ich habe sehr viele Bilder noch, aber irgendwo war mein Limit erreicht. Und ja, jetzt beantworte ich gerne noch eure Fragen. Ach so, soll ich ein Mikrofon rumreichen oder? Nee, da hinten, okay.
Moin und danke für den Vortrag. Du hast ja gesagt, es hat alles mit der Europalette angefangen. Warum liefert Auer, wenn man dort Euroboxen bestellt, die Boxen auf einer nicht Europalette, sondern auf so einer Einweg-Plastikpalette?
Ich würde sagen, schreib mal eine Mail an Auer. Ich weiß es nicht. Sind die eingepackt irgendwie? Sind die eingepackt? So, Plastik, okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Frag die mal. Ach so, was ich übrigens nicht rausgefunden habe, ist, ob diese Rako-Behälter damals absichtlich für dieses Europalettenformat bestimmt waren. Oder ob das ein Zufall war oder ob das vielleicht einfach, haben die sich gedacht, ja, dann können wir die halt besser ausliefern an Kunden. Ich weiß nicht, ob die damals schon quasi vorausgesehen haben, dass wenn sie die so designen, dass alle Leute dann anfangen, die auf Europaletten zu benutzen. Keine Ahnung. Könnte sein. Weiß ich nicht, konnte mir niemand beantworten.
Um um die Frage mit den Paletten zu beantworten, einfach Rückpfand, weil sonst müssen nämlich die Spedition gucken, dass sie das Pfand wieder einsammelt oder eine Palette wieder mitnimmt. Ja. Deswegen kommt die meist auf eine Palette, weil gib ihm weg und danach kannst du einfach verbrennen oder sowas.
Die Plastikpalette, ja. Ja. Ach so, genau, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber es gibt für die Euroboxen gibt es nicht so ein einheitliches Poolsystem wie für die Paletten. Es gibt aber diverse Industrieverbände. Zum Beispiel gibt es, ich glaube, Europool Germany heißen die oder so. Die werden viel verwendet. Und es gibt auch IFCO. Die machen, glaube ich, vor allem diese für so Obst und Gemüse, die mit diesen Lüftungsschlitzen drin. Und da gibt es eben dieses Tauschsystem und die sieht man auch sehr viel in Supermärkten.
Hast du dich mit der Geschichte von Schiffscontainern und Europaletten beschäftigt? Weil ich glaube, da gibt es auch einen Zusammenhang, aber ich bin da nicht tief genug drin, um da
sein zu können. Nee, also nur am Rande. Ich glaube, dass die Europaletten nicht so gut in die Schiffscontainer passen. Aber so genau weiß ich es nicht, habe ich mich nicht so genau mit befasst. Da gibt es auch irgendwie Dinge mit, also da wurden, glaube ich, dann auch mehrfach noch die, das wurde quasi mit den Straßenverkehrsnormen oder Ordnungen auch irgendwie zusammen gemacht oder die wurden dann angepasst, damit man quasi in LKWs die Paletten besser transportieren kann, die man vorher in Zügen transportiert hat oder umgekehrt. Ich glaube, kann man die Container, glaube ich, auch auf dem LKW transportieren. Vielleicht war das auch wieder so ein Ding, wo die gesagt haben, ja, okay, eigentlich darf man das nicht, aber alle benutzen die ISO-Container, deshalb passen wir jetzt unsere Straßenverkehrsordnung an, damit die so breit sind, dass man die wieder transportieren darf. Aber genau habe ich es nicht nachgeguckt.
Ja, moin, danke auch für den Vortrag. Eine andere Art Plastikkiste, die auch, nach dem, was du erklärt hast, vielleicht sogar genormter ist, de facto, sind Postkisten, auch durchaus beliebt, stapelbar und kommt man auch irgendwie ran, wenn man will. Ich habe mal gehört, man kann sich die irgendwie ausleihen, wenn man quasi einen Grund hat bei der Post. Und auf unbestimmte Zeit dann irgendwann zurückgeben, um mit der Post drin natürlich. Aber sind jetzt hier in dem Vortrag auch gar nicht aufgetaucht oder wenn, habe ich es verpennt. Aber ist dir da irgendwas entgegengekommen, dass es scheint ein völlig paralleles System zu sein? Wäre jetzt mein Guess.
Ja, also soweit ich weiß, sind das komplett andere Größen. Die passen nicht mit Euro, also man kann sie nicht gut in oder auf Euroboxen stapeln und ist, glaube ich, ein anderes System. Ich weiß nicht, ob das auch eine Teilgröße von Europaletten ist oder nicht. Aber ich glaube, diese Firma, die Rako-Boxen herstellt, stellt, glaube ich, auch für Post und DHL irgendwie so Kisten her. Ich weiß aber nicht, ob exklusiv, ich weiß auch nicht, ob man die da kaufen kann. Aber anscheinend kann man die auch bei der Post umsonst ausleihen. Indianer Ehrenwort bringe ich wieder zurück.
Ich habe mal gesehen, dass es auch so quasi Sitzoberflächen für solche Euroboxen gibt. Würdest du das empfehlen und glaubst du, man kann seine gesamte Wohnung einfach nur mit Euroboxen möblieren? Ja. Weil das wäre perfekt zum Umziehen.
Ich habe doch da was. Hier. Da sind Auflagen für Euroboxen. Ich weiß nicht, ob die dafür gedacht sind. Keine Ahnung, ich war nicht vor Ort. Ich habe das Foto einfach aus dem Internet. Aber gibt's. Ob ich das empfehlen würde? Ja, weil dann habt ihr mehr Euroboxen. Und ihr braucht, also die richtige Anzahl Euroboxen ist N plus 1. Man braucht immer noch eine Eurobox. Man kann nie genug haben. Also ja.
Ja, zu der Aussage gerade noch eine Frage. Mit welchen Firmen hast du Provisionsverträge, wenn wir jetzt alle mehr Euroboxen kaufen?
Mit keinen, deshalb empfehle ich auch keinen speziellen Hersteller. Ich weiß nicht, also auf der Veranstaltung hier sind, glaube ich, viele Euroboxen unterwegs. Ihr könnt ja mal gucken, was für Unterschiede es da gibt und euch raussuchen, welcher euch am besten passt. Ich glaube, man kann nicht so viel falsch machen. Probiert einfach mal raus. bestellt euch erstmal nur eine Palette und dann könnt ihr gucken. Wenn die nicht so gut sind, probiert einen anderen Hersteller aus. Keine Fragen mehr? Okay, dann herzlichen Dank fürs Zuhören.